SRF 1.
Persönlich. Daniel Hitzig im Gespräch mit Gästen.
Willkommen auf SRF 1 zum Persönlich aus der Lokremise St. Gallen. Heute mit zwei ganz verschiedenen, auf jeden Fall aber auch ganz spannenden Zeitgenossen als Gäste. Und beide verstehen etwas von Genossen oder mindestens von Genossenschaften. Ich begrüße Susanne Boos, die Redaktionsleiterin von der Wochenzeitung WOTZ, eine Zeitung, die als Genossenschaft organisiert ist. Das heisst, es gibt keinen Chef dort, dafür aber eher bescheidene Löhne. Es kann aber auch niemand von aussen dreinreden. Und ich begrüsse den Pierin Vinzenz, Chef der Schweizer Raiffeisenbanken. Und die sind ja bekanntlich auch als Genossenschaften organisiert. Über 1,8 Millionen Schweizer und Schweizerinnen sind Raiffeisen-Genossenschaften. Und ob Sie Pierin Vinzenz auch reinreden können, das erfahren wir heute. Herzlich willkommen! Susanne Boos, die Wochenzeitung, die ist in Zürich zuhause und sie pendelt darum fast täglich, nehme ich an, von St. Gallen auf Zürich. Wieso haben Sie sich entschieden, in St. Gallen wohnen zu bleiben?
Am Anfang war es so, dass die WOTZ den Ruf hatte, extrem Zürich-lastig zu sein. Dann habe ich gefunden, es ist noch gut, wenn jemand nicht nur den Zürcherblick drauf hat. Heute ist das fast anders geworden. Es hat viel zu viele Ostschweizer und es ist schon fast eine Anstellungsbedingung, nicht aus der Ostschweiz.
Hat das mit Ihnen zu tun? Hat Sie all die Ostschweizer gebracht?
Nein, habe ich nicht gemacht. Aber es hat offenbar einen guten Boden oder man muss weg. Ich weiss nicht genau, woran es liegt. Aber was man muss sagen, und darum wohne ich natürlich auch da, es hat natürlich extrem viel Lebensqualität in St. Gallen. Man ist gerade im Grünen draussen, man hat den Alpstein vor der Haustür, man hat die drei Weihern. Also wer sich ein bisschen auskennt, weiss, von was sie schwätzen. Und es ist auch noch günstiger wieder in Zürich, weil so etwas zu finden, das ist fast nicht möglich in Zürich. Ja. Das ist alles extrem teuer.
Und die Leute sind anders in St. Gallen als in Zürich?
Ich finde, Zürich ist unfreundlicher. Und natürlich auch hektischer wie St. Gallen. St. Gallen ist schon wesentlich ruhiger und freundlicher. Obwohl wir natürlich außerhalb oder jenseits von Winterthur einen furchtbaren Ruf haben, der aber primär mit unserem Dialekt zusammenhängt und glaube weniger mit den Leuten, die hier wohnen.
Dann grüßen wir den anderen Gast. Der hat dafür den Bonus, dass er einen Dialekt hat, den alle super finden. Ja. Das ist ein bisschen gemein.
Ja.
Pierin Vinzenz, Sie haben den Hauptsitz von der Raiffeisenbank hier in St. Gallen und Sie haben den neu gebaut und fast ein Quartier gemacht. Die Raiffeisenbanken, die sind nicht am Paradeplatz, sondern am Raiffeisenplatz. Wie er heisst, gestaltet in Rot von der Künstlerin Pippi Lotti Rist. Ist Ihnen wohl so ein bisschen im Windschatten vom Finanzplatz Zürich da in St. Gallen?
Ja, uns ist in St. Gallen sehr wohl. Das ist entstanden, weil die erste Bank in der Ostschweiz gegründet wurde, im Bichelsee ist. Und dann haben sich die Banken zusammengeschlossen und haben gesagt, es gibt noch einen Dachverband und den siedeln wir in St. Gallen an. Und so ist das entstanden. Und wir fühlen uns absolut wohl im Windschatten vom Paradeplatz. Es ist wie beim Velofahren. Du musst dann einfach im rechten Moment raus, überholen und zuschlagen.
Das war jetzt aber keine Anspielung auf... Das war keine Anspielung auf das, was im Moment im Parlament läuft.
Nein, das ist eine langjährige Beobachtung oder? Und Taktik.
Das ist ja also persönlich und keine Polizendung, aber wir kommen natürlich nicht darum herum, das dann schon noch anzuschneiden. Ich will aber einen Moment noch in St. Gallen bleiben. Sie leben zu tiefen. Haben Sie überhaupt noch Zeit zum Ausgehen in St. Gallen?
Ja, das sicher, das gehört dazu. Also ich bin erstens überhaupt kein Work-Alkoholik. Ich schaue auch, dass mir in der Freizeit gut geht. Aber ich gehe auch gerne zu Zürich in Ausgang, aber auch zu St. Gallen in Ausgang. Und die Zeit, die gehört einfach dazu, oder? Geniessen muss es auch noch ein bisschen zu leben.
Wir sind hier in der Lokremise, einem wunderbaren Bau, wo Kultur stattfindet heute, wo, wie es der Name sagt, mal lockene Versorger gewesen sind. Die Raiffeisenbanken, die haben das mit unterstützt und sie haben gesagt, nicht ganz unfreiwillig.
Ja, es entsteht natürlich ein gewisser Druck, wenn du in St. Gallen schaffst und relativ ein grosses Unternehmen, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da selber in St. Gallen. Und wenn dann so Projekte anstehen, dann kannst du die eben nicht verstecken, sondern dann musst du halt mitmachen, um es zu realisieren. Und so ist das natürlich auch ein ganz wichtiger Grund, dass solche Unternehmen eben auch in der Ostschweiz sind, wo dann in der Lage sind, mitzuhelfen, solche Ideen schlussendlich, aber finanziell zu realisieren, die Ideen, die guten Ideen, das Ganze auch zu entwickeln, oder so, das kommt ja von anderen Leuten. Aber das nachher helfen, das ist der Beitrag, den wir sicher können leisten können.
Gestern haben sie das 1000-tägige Jubiläum gefeiert und heute ist also der 1001. Tag. Ja, wir werden jetzt das nicht mehr ausführen. Also Gratulation zum Geburtstag der Lokremise. Und jetzt nimmt es mich wunder von der Susanne Boos, Redaktionsleiterin von der Wochenzeitung. Normalerweise sind Sie die, die Fragen stellen. Wie ist das, wenn der Spiess umgekehrt ist?
Extrem seltsam und extrem unangenehm. Weil man wird ja genau Journalist oder Journalistin, dass man die anderen alles kann fragen und sich selber kann für bedeckt halten. Also vielleicht frage ich dann einmal retour.
Probieren Sie es. Ich weiss noch nicht, wie ich reagieren würde, aber... Ist das denn auch ein Grund, wieso Sie Journalistin geworden sind?
Also für mich definitiv schon. Ich meine, es gibt keinen Beruf, wo einem einfach alle Türen offen stehen. Egal, in der Schweiz oder im Ausland. Man kann eigentlich fast allen anrufen und sagen, ich bin Journalistin, ich hätte ein paar Fragen. Würden Sie mit mir reden? Und ausser ein einziges Mal in meiner ganzen Journalistenkarriere habe ich eigentlich fast überall offene Türen gefunden.
Und die, die nicht Antwort gab, kann man nachher in der Zeitung schreiben. Wir haben angerufen und sie haben keine Antwort gegeben.
Ja, wir sind ja verpflichtet, in gewissen Situationen auch die betreffenden Personen zu befragen. Und wenn sie dann keine Antwort geben wollen, ist das ihr gute Recht.
Ja. Und schreibt man es dann?
Dann muss man es schreiben, weil sonst hat man ja quasi seine Pflicht nicht erfüllt. Also gerade jetzt in einer konfliktiven Geschichte, wo man ja dann immer verpflichtet ist, alle Seiten anzuhören, muss man ja dann auch transparent machen, dass man dieser Person quasi die Chance gegeben hat, Stellung zu beziehen. Und wenn die Person das nicht möchte, dann ist ja. Das...
Also im Gegensatz zu euch beiden muss ich immer die Antworten geben, oder? Und ich kann mir vorstellen, dass Fragen angenehmer ist als Antworten, oder? Aber es ist schon so, oder? Dass natürlich man auch eine Chance kann wahrnehmen, oder? Wenn man gefragt wird, kann man ja auch eine gute Antwort geben. Klar hat man lieber angenehme Fragen, aber von der Frau Boos kommt nicht immer nur angenehme Fragestellungen, oder? Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich das stellt und die Chancen einfach wahrnimmt, oder?
Ja, und da sind sie ja ein bisschen die Ausnahmen, die die Regeln bestätigt. Jetzt von unseren Schweizer Top-Banker, die stehen ja in der Regel nicht an. Also, oder dann muss man sich zuerst durch irgendwie ein Heer von Kommunikationsberatern kämpfen, bis man an die ankommt. Und bei ihnen ist es relativ einfach.
Ja, ich glaube aber, dass jetzt eben auch nach der Finanzkrise, wo die Banken sehr natürlich ins Licht gerückt worden sind, auch wichtig ist, dass wir erklären, was Banking und was wir Banken eigentlich machen, oder?
Und das ist natürlich aber das so. Müssten ja die anderen auch wissen und auch machen.
Ja, aber der eine macht das halt lieber als der andere, oder? Der andere tut eher noch den traditionellen Banker verkörpern, der eher hinter dem Schreibtisch gestanden ist und gewartet hat, bis der Kunde kommt, oder? Und es gibt natürlich eine andere, eine neuere Generation, also jetzt nicht altersmäßig, aber von der Philosophie her, wo sagen, wir müssen auch rausgehen und erklären, was wir machen, oder? Weil heute werden Banken alle in einen Topf hineingerührt. Aber wir sind sehr unterschiedliche Arten von Banken.
Aber es geht ja nämlich schon auch darum, Banken, das ist etwas Diskretes, das ist etwas Privates, man redet nicht über das Geld. Und hören Sie dann manchmal auch von den Kollegen, so in der Chefetage von den anderen Banken, der Vinzenz, mit was für einer selbstverständlich der rausgeht?
Und, ja, sicher höre ich das. Wir sagen es auch jemand, du wirst gescheiter mehr studieren und weniger reden, oder? Aber mit dem musst du leben, oder? Und ich denke aber, das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Privatsphäre ist eine Geschichte, oder? Die kann man trotzdem behalten. aber sagen, was wir machen, oder? Dass wir eben auch Teil von dieser Gesellschaft sind. Wir sind doch nicht ein abgehobener Haufen, der irgendwo auf einem anderen Planet lebt, sondern wir tun ja tägliche Dienstleistungen und Produkte erbringen für unsere Kunden, oder? Also für alle ja. Leute, die in der Schweiz wohnen. Und das erklären, sonst meinen alle Leute immer nur, das sei Investmentbanking in Amerika. Das
ja,
ist
aber das Problem ist natürlich, ich glaube, es ist unbestritten, dass Banken eine wichtige Funktion haben. Aber ein Teil davon ist schon ein bisschen abgehoben. Also was da gemacht worden ist, das verstehen die Leute natürlich nicht mehr, oder?
Ja, das ist halt so recht. Aber der Grossteil, da muss ich einfach wieder, immer auch wieder für meine Kollegen auch Partei ergreifen, gerade wie wir das so nennen, im ganzen Retail-Banking geht es also ganz, ganz normal zu und her. Und auch bei den grossen Banken, wenn man dort aus in die Provinz geht, sind das Menschen wie du und ich und wo auch jeden
Gut,
Tag
also das hat arbeiten. Also niemand bestritten. Die laufen alle auf zwei Beinen.
Oder? Genau. Aber
Pierin Vinzenz hat vorhin ein Stichwort gesagt, ja, Interview uns persönliche darüber reden und das kann man ja auch trennen. Und ich sie gefragt habe, Susanne Boos, haben sie gesagt, oh ja, das Persönliche los ich und da komme ich gern. Und wo wir dann rasch ein Vorgespräch geführt haben, haben sie dann gesagt, ja, aber keine private Fragen, bitte. Da müssen Sie ein bisschen mehr dazu sagen. Das ist das, was die Leute interessiert.
Ja, das stimmt. Aber der Unterschied ist natürlich, dass im Gegensatz zu den meisten anderen Leuten unsere Arbeit sowieso immer in der Öffentlichkeit stattfindet. Also man weiss immer, wo ich war, wenn man die Worte liest. Und man weiss auch immer, mit was ich mich gerade beschäftige. Also ein grosser Teil von meinem Leben findet ja eh schon quasi in der Öffentlichkeit statt. Und dann habe ich immer gefunden, es ist auch wichtig für den Journalisten, dass man wie quasi, man hat seine Rolle als Journalist gegen aussen und ist ja dann wie eine Art Projektionsfläche und gibt ja dann die Möglichkeit anderen Leuten, das zu erzählen, was man auch erzählen will. Und dann gibt es wieder private Teile, wo ich finde, es gibt Journalisten, die lieben es, in der Ich-Form irgendwelche tolle Geschichten über ihre Beziehungen oder weiss der Teufel was zu schreiben. Das ist jetzt nicht mein Ding. Ich bin froh, wenn ich meine Privatsphäre auch privat kann lassen.
Darf ich doch eine private Frage stellen? Sie können dann
stellen,
sagen...
Stellen darf man sie.
Genau, jetzt mal schauen, was jetzt passiert. Also, Sie haben mir gesagt, ich habe Sie dann ein bisschen nach dem Familienverhältnis gefragt in diesem Vorgespräch. Dann haben Sie mir gesagt, ja, ich habe einen Mann, einen Partner, aber wir leben nicht zusammen unter dem gleichen Dach. Mhm. Und das ist ja ein Modell. Und jetzt nimmt es mich einfach Wunder, was ist der Vorteil von diesem Modell?
Also man hat natürlich wahnsinnig viel Freiheit, in dem, dass man auch seine Zeiten hat, wo man einfach machen kann, was man will. Abgesehen davon, dass wir natürlich auch in einem Beruf sind, der absolut unsozial ist. Also man macht immer wieder ab und fast jede zweite Abmachung muss man wieder verschieben, weil wieder irgendein Termin dazwischen kommt, wo man wieder irgendein Interview oder eine Geschichte machen muss und so. Und so gibt es auch einfach Zeiten, wo man sich aufeinander einlädt und Zeiten, wo man auch einfach sich... Sein Beruf widmet.
Sind wir zufrieden mit dieser Antwort? Ja. Gut. Mit dem ganz Privaten lasse ich Sie nachher in Ruhe. Aber etwas darf ich noch verraten. Heute ist ein besonderer Tag für Sie, oder?
Ich kann es nicht verhindern, dass Sie es verraten.
Sagen Sie es?
Nein.
Ja, nein. Also gut. Susanne Boos wird heute 50.
Glück ist ein Radio, weil sonst würden wir jetzt sehen, dass ich rot wird.
Das ist doch ein Freudentag, das ist das beste Alter.
Ah, ja, das finde ich
auch. Das Alter, oh, ja,
ich will keinen Tag jünger sein, ja, genau. Das ist tatsächlich so.
Das habe ich gehört, Sie wollen keinen Tag jünger
Nein.
sein.
Nein.
Also, da müssen Sie schon noch ein bisschen mehr dazu sagen. Sie haben doch viele Probleme und für Frauen ist es vielleicht auch nochmal. Ist es anders für Frauen, 50 zu werden als für Männer?
Es ist cool, 50 zu werden. Das weiss ich nicht, damit Sie mir sagen. Der Punkt ist ja, dass man mit dieser Erfahrung, die man ja dann hat, einfach auch sehr viel gelassener durch die Welt gehen kann. Und gerade im Journalismus merke ich, ist es natürlich einfach toll, wenn man so 20, 30 Jahre lang kann überblicken kann. Man lässt sich auch nicht mehr vor allem so aufregen. Und es ist einfach. Ich finde es. Etwas vom Besseren, was einem passiert, wenn man auf eine gute Art und Weise alt werden kann.
Sie haben gesagt, bestes Alter und das mit dem Gelassen, können Sie das unterschreiben? Dass,
ja, ich glaube, man hat eine gewisse Erfahrung, oder? Man regt sich noch gleich auf wie früher auch, selbstverständlich. Aber man hat ein Netzwerk und man kann eher ein bisschen abschätzen, was einzelne Ereignisse fürs Leben bedeuten. Sei es für die Firma, sei es privat. Man kommt auch jetzt in die Rollen rein. ein bisschen die Ruhe auszustrahlen. Aber was ich den Jungen auch immer sage, als ich 20 war, habe ich immer gedacht, ich bin jetzt 57. Wenn du dann mal 57 bist, dann weißt du genau, was du in deinem Leben willst, was auf dich zukommt. Und die Unruhe, die du als 20-Jähriger immer verspürst, die hast du nicht mehr. Aber ich muss den Jungen immer sagen, die hast du mit 57 genau noch gleich. Fragst dich, was passiert noch, wo durchgeht es noch. Und von dem her, die Unsicherheit oder die Fragestellung, die verschwindet nie im Leben.
Man wird ja nicht zu einem anderen Mensch, nur weil man 30 Jahre älter ist. Das ist ja noch interessant, ja. Letztlich. Man hat einfach einen anderen Zeithorizont und eine andere Tiefenschärfe.
Genau. Aber eine gewisse Unsicherheit, Unruhe. Weiterhin, oder?
Ja, man weiß noch viel mehr, was man alles nicht weiß. Ja.
Aber dass man sich zum Beispiel gleich aufregt, ich glaube, das ist auch eine Typusfrage. Also, unterstreicht, was Sie gesagt haben, man bleibt der gleich. Aber andere haben dann schon das Gefühl, jetzt lohnt es sich nicht mehr so. Und,
Ja gut, es gibt auch Leute mit 20, die sich nicht aufregen, oder? Also, das ist ja nicht gerade, also ich finde es schon gut, wenn man sich ein bisschen aufregt. Das heisst ja auch nicht gerade, dass man immer muss hyperventilieren, oder? Aber, sich, das ist auch ein bisschen ein Zeichen, dass einem nicht alles gleich ist, oder? Das Schlimmste ist dann abgelöscht sein, oder? Dass einem nicht mehr interessiert, oder?
Aber man regt sich nicht mehr über das Gleiche auf, zum Teil, oder?
Nein, das stimmt. Oder? Also, wenn meine Töchter jetzt später heimkommen, regt mich auch nicht mehr auf über das. Oder? Aber es ist eine andere Qualität von Aufregen.
Ja. Also, wenn man sich aufregt, dann weiss man wirklich, dass man recht hat, dass man sich aufgeregt hat. Und mit 20 denkt man ja. Aber wenn man zurückschaut, hat man sich mit 20 über Sachen aufgeregt, wo man sich heute nicht mehr muss, zum Glück aufregen.
Das ist so. Ich glaube, auch Aufregen ist ein Zeichen, dass man dabei ist. Oder? Und nicht einem alles einfach gleich ist.
Ja. Eben, und die sich mit 20 nicht aufregen können, die sind schon mit 20 nicht dabei.
Ja gut, ich bin jetzt nicht ein Psychologe, um das bestätigen können. Ich möchte keinem 20. zu nahe treten. Aber ich glaube, einmal einem verjagen lassen, oder? Das ist sicher nicht schlecht.
Wir wollen auch nicht über die 20-Jährigen, die nicht da sind, reden, sondern wir reden mit Ihnen beiden, Pierin Vinzenz und Susanne Boos. Sie haben es gesagt, ja, früher noch mit 20 und so. Und man kann ja viel über sie lesen. Da gibt es grosse Interviews und Geschichten. Und dort steht auch, bis 26 haben sie das Leben eigentlich recht genossen. Sie geniessen es vielleicht immer noch, aber so Party und... Und dann, was ist denn passiert? Hat Ihnen der Vater Knöpfe da und gesagt, jetzt musst du noch...
Nein, es ist wirklich so gewesen, oder? Ich tue das auch vielen heute Jungen sagen, die vielleicht zuerst mal den Weg noch nicht finden, oder? Es ist heute mit der Ausbildungsmöglichkeit, die wir heute haben, ist auch ein bisschen einfacher. Wir sind noch ein bisschen strikter in der Ausbildung. Du musst einen Schritt nach dem anderen machen. Aber ich sage heute manchmal Jungen, los, wenn es zuerst mal nicht klappt, probier es einfach irgendwann noch. Wir müssen nicht alle schon mit 25 voll ausgebildet sein. Und ich habe in der Tat, wollen gehen shooten, Skifahren und ganz andere Sachen machen. Und es hat sich einfach nicht ergeben. Aber irgendwann holt die Vernunft ja dann ein, oder? Und dann musst du sagen, ja, okay, jetzt musst du noch etwas machen, oder? Es braucht dann in einem gewissen Alter nicht mehr die Aussenwirkung so vom Vater, sondern es ist dann auch selber die Verantwortung, die man übernimmt.
Also, Sie können da ein bisschen Lebenshilfe geben an alle Eltern, die ein bisschen Mühe haben mit ihren Kindern. Mit der richtigen Geduld, eben, irgendwann kommt es dann schon.
Ist klar, aber ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe mich natürlich, als meine Kinder noch 12 und 14 waren, auch noch nicht geoutet in dieser Richtung, oder? Weil das ist ein bisschen das Risiko bei den Diskussionen daheim, oder? Aber jetzt, wo sie schon 20 sind, kann ich das auch machen, oder? Ja, und ich denke auch in dieser Frage eine gewisse Gelassenheit, vielleicht den Jungen auch mal einfach in die Welt rausschicken und den mal dort draussen mal schauen, dass er kann bestehen kann. Das ist vielleicht auch wichtig, statt nur eine Prüfung nach der anderen abzugeben.
Und für die Eltern wiederum auch ein bisschen Vertrauen haben.
Vertrauen, dass wir auch in einer Gesellschaft leben, wo schlussendlich eben Leistung, in welcher Form auch immer, schon eine wichtige Rolle spielt. Und wenn er halt dann von daheim oder der Bub und Mädchen von daheim so gerade eingeprägt wird, es wird dann einmal für die Kollegen und so auch der Druck kommen, eine Ausbildung zu machen, weiterzukommen. Also da gewisse Gelassenheit. Einen gewissen Druck finde ich immer auch gut, aber auch eine gewisse Gelassenheit.
Susanne Boos, wie war das bei Ihnen? Pierin Vinzenz sagt, eben so recht unterwegs, Partys, Leben geniessen, aber auch viel Sport. Was sind Sie für eine junge Frau gewesen?
Boah, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich habe Semi gemacht und dann nachher angefangen mit dem Journalismus. Und mit dem Journalismus tut sich einfach eine Welt auf. selbst, also ich habe hier in St. Gallen angefangen mit Journalismus und plötzlich merkt man, was da hinter den Kulissen alles noch passiert. Und dann kann man natürlich quasi um die ganze Welt reisen und irgendwelche Geschichten hin und her gehen. Ich habe immer leidenschaftlich gern Journalismus gemacht. Und das vermischt sich ja dann so. Also das Private und der Journalismus. Ich bin nie so Partygängerin gewesen. Das war nie so mein Ding gewesen. Aber ich bin immer gerne auch für Aussensport und unterwegs gewesen und auch gereist und so.
Und Pierin Vincent, sein Vater, war auch schon ein Prominenter gewesen. Ist Bündner CVP-Ständerat gewesen. Aus was für einem Milieu kommen Sie?
Das war auch eher ein CVP-Milieu. Ich meine, in St. Gallen ist man entweder katholisch oder reformiert. Und früher hat man dann auch die katholische oder die reformierte Zeitung gelesen, also das Tagblatt oder die Ostschweiz. Das war schon nicht mehr so wahnsinnig prägend. So, wenn man noch Meyerberg-Bücher gelesen hat, wirklich, wo man noch gespürt hat, da hat die CVP dann wirklich gemacht, das ist dort schon sehr stark im Zerfallen gewesen. Und man ist dann in einer relativ freien Umgebung hat man können aufwachsen, nicht gefunden.
Die haben also eigentlich kein Problem gehabt, ihre Eltern, die sie bei der Linken
Wochen Mal, mein Vater hat das gar nicht toll gefunden, weil er das Gefühl hatte, die könnte doch eigentlich mehr als nur zu der AZ. Da hat es noch die Ostschweizer AZ-Zählung gegeben, das Volksrecht, das Pendant zum Volksrecht gewesen. Und das hat dann, glaube ich, schon ein bisschen gemobst. Und dann habe ich sehr jung, ich war 3, 24, eine erste Geschichte für die Weltwoche geschrieben. Das ist natürlich noch zu den Zeiten gewesen, wo man noch für die Weltwoche können schreiben.
Das haben Sie gesagt und wir machen selbstverständlich keinen Kommentar. Und die geklatscht haben, da können wir nichts dafür.
Und dann war mein Vater furchtbar stolz gewesen. Von dem Zeitpunkt war es okay gewesen, weil das Gefühl hat, mal irgendwie kann sie, glaube ich, etwas.
Eben das Vertrauen grundsätzlich, das ist nie entzogen worden.
Nein.
Mhm. Sie haben gesagt, katholisch oder reformiert, das war schon noch früher noch wichtig gewesen in St. Gallen. Sind Sie dann auch in Kirche?
Ich verdränge das immer erfolgreich, aber es ist so, unsere Generation hat dann am Sonntag immer in die Kirche müssen. Und ich glaube, unsere, wie soll ich sagen, Emanzipation von den Eltern war, dass man gesagt hat, jetzt gehe ich nicht mehr in die Kirche und dann hat es Lampen gegeben. Wenn man immer auf dem Sonntagmorgen, das war das Ritual, ist man in die Kirche gegangen.
Ja, das ist natürlich katholisch reformiert. Also, das ist doch in weiten Landesteilen dazumal. Ich meine, wenn ich ein Mädchen heimgebracht habe, die erste Frage ist, kommt es aus einer katholischen oder aus einer reformierten Familie?
Und das war schlimmer gewesen, als wenn irgendjemand einen Schwarzen oder so heimgebracht hätte.
Gott sei Dank haben wir im Bündnerland weniger gehabt. Aber das ist schon noch, das sind schon Klischees gewesen, oder? Wo ganz entscheidend gewesen sind. Und so bist du natürlich auch geprägt worden. Da hast du natürlich müssen überlegen, willst du jetzt Lampen daheim oder nicht. Mhm. Oder? Und je nachdem hast du halt im Ausgang, auch ich, wenn ich meine Töchter frage, was machen die Eltern und so, keine Ahnung, oder? Das haben wir
das
relativ
schnell
gewusst.
Das ist so eine Standardfrage, wo die Eltern, also mein Vater hat das auch gesagt, ich weiss das doch nicht, es interessiert mich auch nicht. Und das ist das heute anders?
Nein, das kann ich auch nach 3 Wochen noch fragen und Sie wissen es immer noch nicht.
Oder? Aber also, Sie fragen auch immer noch?
Ich frage immer noch, ja. Das ist klar. Ja, das gehört auch ein bisschen zu meiner Rolle daheim, oder? Ich kann ja nicht nur der cool spielen, oder? Ich muss auch ein bisschen sagen, schau jetzt, ich sage auch, wenn er einen heimbringen, oder? Zuerst am Familientisch vorbei und vorstellen und erst dann geht es weiter. Aber es klingt mir auch nicht immer, oder?
Der Coole. Das ist natürlich auch etwas, was zum Pierin Vincenz passt, oder? Und in diesen Zeitungsartikeln, dort liest man auch den Bergfürst. Das ist eine Rolle, die Ihnen schon noch gefällt, oder?
Ja, meine Berge per se, oder, ist für mich etwas Wichtiges, oder? Und wir sind hier oben aufgewachsen, meine ich auch. Im Sommer noch Geissen auf die Alpen vertrieben, oder? Und so. Und das ist ein wichtiger Teil vom Leben gewesen. Und der prägt einem natürlich, oder? Und ich sage immer, über 1000 Meter ist das Leben immer noch ein bisschen anders als in der Stadt, unten Agglomerationen. Und für das bin ich auch dankbar. Aber es ist auch wichtig, dass die über 1000 Meter eben aufwachsen, auch mal weggehen und rausgehen, oder? Und das ist eigentlich auch meine Message immer an die Jungen heute. Gönn, oder?
Sie sind an die Ast aufgewachsen, in der Surselva und ihre Muttersprache ist rätoromanisch, oder?
Ja, ich bin zwar früh weggegangen auch von der Asche, ich war dann am Kloster, gewesen, dies und dies. Meine Eltern sind beide in der Asche aufgewachsen, oder? Und es sind nur 300 Einwohner. Und durch das hat man natürlich dort oben sehr viel Verwandtschaft, auch heute noch. Und dort drum haben wir daheim natürlich auch romanisch geredet.
Jetzt gibt es diese Woche bei unserem Schwestersender SRF 3 gibt's eine Räteromanen-Woche. Und ich glaube, Sie treten dort auch kurz auf. Machen Sie eine kleine Kostprobe, dass wir es noch überprüfen können, dass Sie es wirklich noch können.
Che lanciata degli onjai no sagina bingibia non de bimeun qua a gina important stau per mai e cuque son stau sfic pin ad orts und dic bewels ad us a gins pitos car spectators car spectators.
Der Schluss haben wir verstanden. Aber Spectators sind nur Zuschauer, nicht Zuhörer, oder?
Gerade Spektatoren ja, sind natürlich vor allem Zuschauer.
Aha, eben. Haben ihn verwünscht. Also die Übersetzung, die, wenn wir sie noch hören. Ja, gut, kurz, was haben Sie gesagt?
Ja, aber ich muss es ja dann diese Woche sehr wahrscheinlich auch aufklären beim DRS3. Lösen, ich glaube, Mittwoch oder so, hören Sie DRS3, oder? Und dann sage ich es denen, was es heisst.
Gut, dann können wir das dann auflösen. Jetzt habe ich aber im Zusammenhang mit dem Rätoroman schon noch eine Frage. Da wird ja relativ viel Geld ausgegeben, subventioniert. Die Zeitung, die auch eine Wochenzeitung ist, die Susan Boos vorher erwähnt hat, also eben die andere, eher die rechte und nicht die linke, die hat einmal eine ziemlich eine heftige Kampagne geritten. Was finden Sie da dazu? Ist das richtig, dass man relativ viel Geld ausgibt, dass das Rätoromanisch am Leben behalten wird?
Ja, klar bin ich der Meinung. Ich schaue das ja mehr unter Regionalpolitik an, oder? Ich meine, selbstverständlich laufen Subventionen in Bergen auf in die Täler, oder? Und stellen sich vor, die vom Tal wären auch noch alle in der Stadt drinnen, oder? Darum macht es durchaus Sinn, dort oben auch Infrastruktur aufrechtzuerhalten.
Aber wir reden nicht von einer Infrastruktur, wir reden von einer Sprache.
Ja, jetzt das Gesamtbild behalten, oder? Und in der Region leben unter anderem auch Romanisch Sprechende. Und ich finde das absolut richtig. Die Schweiz hat auch einen riesen Vorteil, indem es vier Sprachen hat. Und ich glaube auch, dass man das kann auch wirklich auch rechtfertigen, dass wir uns erlauben, so eine Sprache und so eine Kultur aufrechtzuerhalten, wo ganz eine komplexe Kultur ist, weil innerhalb von dem Romanisch haben wir etwa 4-5 Dialekte, oder? Es ist also ganz eine komplexe...
Was nicht einfacher macht.
Es ist noch viel komplexer eigentlich, als das nur so eine Sprache ist. Aber ich bin überzeugt, wir sollten das unbedingt aufrechterhalten, weil das sind Kulturen, die da aufrechterhalten werden. Und die Schweiz besteht ja nicht aus Banken nur, oder? Sondern besteht eben auch aus Kulturen. Und darum kann ich da nur, klar ist ein gewisses Eigeninteresse, aber nur kann ich nur Reklame machen für die romanische Sprache.
Und die Linken sind eh immer für Subventionen, oder? Lassen wir die Leute rasch klatschen zuerst. Die Linken sind immer für Subventionen. Sie finden das auch gut, oder?
Nein, ich finde das nicht a priori gut, aber das ist ein abendfühlendes Thema. Da hören wir jetzt, glaube ich, wieder. Bei so einer Sprache finde ich ja klar. Was mich jetzt interessiert, redet ihr Kind noch romanisch?
Nein, das habe ich nicht mehr. Das ist das Problem. Ich bin dann natürlich ins Unterland gezogen, bin viel im Ausland gewesen. Und es ist daheim unheimlich schwierig, als Vater die romanische Sprache weiterzugeben, oder? Wenn man schon hat. Heute kriege ich brutale Vorwürfe, oder, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich muss auch fairerweise sagen, am Abend Heiko auch nicht mehr die Energie gehabt, dann noch romanisch zu reden. Die Frau hat nicht romanisch können und dann ist das ganze Thema gekommen. Und das muss man im Nachhinein sagt man natürlich immer schade, aber es hat im Moment auch Gründe gegeben, warum man es nicht gemacht hat.
Sie hören DRS bzw. SRF 1 oh ja. Persönlich.
Oi.
Komm, ich etwas zu hören. Wir sind in der Lockerwiese St. Gallen mit dem Pierin Vincent, CEO von der Raiffeisen Schweiz und der Susan Boos, Redaktionsleiterin von der Wochenzeitung WOZ. Und ich habe es ganz am Anfang gesagt, was sie verbindet, ist der Genossenschafts- Gedanken. Und wir wollen jetzt nicht über den Lohn von Pierin Vincent reden. Das wissen mittlerweile alle. Es sind, glaube ich, etwa 2,4 Millionen Franken im Jahr. Sie sind der Chef von 321 kleinen Banken, die wirklich alle als Genossenschaften funktionieren. Bei ihnen gibt es ein bisschen weniger Lohn, Susan Boos. Das ist auch eine Genossenschaft.
Ja, also bei uns ist es so, dass die Struktur ein bisschen anders ist, aber mich hat früher schon mal interessiert, wie die Raiffeisenbank organisiert ist. Und da habe gemerkt, es hat sehr viele Parallelen. Obwohl es natürlich einfach ganz eine andere Liga ist von der Anzahl Leute, die dann da letztlich drinnen organisiert werden. Bei uns sind es 5'000 Franken brutto. Und es verdienen alle gleich viel. Das gibt es ja sonst eigentlich fast nie mehr. Wir haben eine Lohngleichheit, was natürlich, wenn man so tiefe Löhne hat, auch sinnvoll ist, weil sonst würden wir ja Working Poor produzieren, was wir nicht wollen. Aber es ist so, dass alle, die bei uns arbeiten, Mitbesitzer sind. Und wir haben dann, also Sie haben es vorhin gesagt, eigentlich keine Hierarchien. Also man hat sehr ein grosses Mitbestimmungsrecht. Muss sich aber dann natürlich schon immer überlegen, wie organisiert man sich gut, damit man nicht endlose, unproduktive Diskussionen hat. Aber das ist ja sehr interessant dann letztlich. Und das sind die Fragen, die Sie vermutlich auch umtreiben. Wie organisiert man, dass man die Leute mitreden können und man doch zu einem Entscheid kommt?
Weil Hierarchien gibt es ja immer. Wenn sie nicht offen sind, sind sie versteckt.
Genau, die informelle Hierarchie. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Also ich finde, man muss auch die offenlegen. Wenn man dann so tut, wie ich habe überhaupt, wir haben immer wieder Leute gehabt, die so ein bisschen erfahrene, ältere Redaktoren, die immer so tun, wie wenn sie die Machtlosesten wären in der ganzen Runde. Und das ist natürlich einfach nicht so. Und dann muss man die aber auch offenlegen. Und es ist ja nicht so, dass wir keine Strukturen und nicht Funktionen haben. Und dann muss man schauen, dass die Leute dann auch wieder richtigen Funktionen drin sind. Und das ist ja auch etwas Gutes. Das heisst ja dann nicht, dass die Personen Autorität haben, sondern sind sie denn wirklich aufgrund von der Erfahrung und so. Und das ist ja dann auch sehr spannend.
Sie sind zweimal ausgezeichnet worden als Chefredaktorin des Jahres von einer journalistischen Fachzeitung und Sie haben das eigentlich ein bisschen lustig gefunden, weil Sie haben gesagt, Sie sind gar nicht Chefredaktorin.
Das Lustige daran ist eben, dass es vor allem eine Branchenauszeichnung ist. Also die anderen Journalisten wählen die Person und offensichtlich wollen alle zusammen keine Chef. Darum wählen sie die einzige Redaktionsleiterin, die keine Cheffunktion hat, als Chefredaktorin des Jahres.
Und Sie müssen einfach den kollektiven Haufen, wo alle mitreden können, so ein bisschen organisieren und schauen, dass doch am Schluss eine Zeitung rauskommt.
Ja, es gibt natürlich in jedem Organismus, wo Menschen zusammenarbeiten, unangenehme Fragen. Und irgendjemand muss sich um die unangenehmen Fragen kümmern. Und das ist ja oft der Job von einem Chefredakteur. Ein guter Freund von mir war Chefredakteur. Er ist auch da. Und hat mir gesagt, ich komme einen besseren Lohn über, weil das Scheissdreck-Zulage ist. Und bei uns gibt es jetzt keine Zulage, aber es braucht natürlich jemanden, der dann eben ansteht und dann die unangenehmen Sachen auch in die Hand nimmt. Weil nichts schlimmer sein in einem Betrieb, wenn man dann immer sich um die unangenehmen Geschichten herumdruckt. Und das ist so ein bisschen mein Job. Es hat sehr viel mit Moderation zu tun und weniger mit Regieren.
Jetzt hat es da ein paar Stichworte geben, wo Sie sicher etwas dazu können sagen. Pierin Vinzenz.
Ja, ich glaube eben, dass eine Genossenschaftsform, oder, die kann schlussendlich auch hierarchisch organisiert sein. Oder? Das Spannende ist, wenn Genossenschaftsformen nicht hierarchisch organisiert sind. Und das lernt man in der Regel auch nicht in der Schule, weil in der Schule ist immer einer oben und die unten machen, was der oben sagt, ein bisschen plakativ gesagt. Und in der Genossenschaft ist natürlich schon mehr ein Aushandeln von Positionen. Also wir jetzt mit 320 selbstständigen Genossenschaften, die einen Verwaltungsrat haben, eine Bankleitung, eine Generalversammlung haben. Das sind unterschiedliche Meinungen. Da geht es natürlich darum, am Schluss auch in einer so Gruppe eine einheitliche Stossrichtung zu kriegen. Das heisst, viel mehr Aufwand in der Diskussion. Das Ganze hat natürlich einen demokratischen Ansatz. Aber klar, wie Frau Boos richtig sagt, am Schluss gibt es natürlich auch dort gewisse Hierarchien, wo auch etwas entschieden werden muss. Und es kann natürlich nicht nur demokratisch zu und her gehen. Man kann ja auch nicht jeden Morgen in der Familie darüber abstimmen, wer jetzt der Vater ist. Oder? Also irgendwo muss gewisse Sachen müssen klar sein. Oder? Und darum ist das so ein Mittelding.
Und wenn ich das richtig verstehe, dann macht Zentrale, St. Gallen, eigentlich so ein bisschen die grosse Strategie, die redet mit der FINMA, also mit der Bankenaufsicht. Aber an der Basis haben sie schon noch relativ viel zu sagen.
Ja, fair, wie muss ich sagen, die Bank ist heute so in einem regulierten Bereich drin, dass man nur beschränkt noch selber etwas kann auch bestimmen. Man kann Strategien, Stossrichtungen schon festlegen. Es ist aber auch sehr viel reguliert. Aber es ist schon die einzelne Bank, die am Schluss entscheidet, wie tue ich vor Ort meinen Markt, wie tue ich meine Rolle als Bestandteil von dieser Region, von dieser Gesellschaft, wie tue ich die interpretieren, wie tue ich die erleben, das entscheidet die einzelne Bank. Und das ist natürlich etwas anderes, gerade in einer Bergregion vielleicht, als vielleicht in einer Stadt drin. Das entscheiden selber. Wir selber als Zentrale sind ja nachher eigentlich Tochter von diesen 320 Banken. Das sind die Eigentümer.
Gut, aber und Sie haben die 320 nicht gefragt, ob Sie den Banknotenstein bzw. den kranken Teil der Bank Wegelin übernehmen wollen.
Nein, den gesunden Teil. Der gesunde Teil der Bank Wegelin. Oh,
das ist jetzt ein schöner Versprecher. Ja, ja. Wobei man weiss noch nicht, wie gesund der Teil ist, oder? Schlafen Sie gut? Ja, ist der ganz
perfekt
gesund?
Perfekt gut. Und noch St. Gallen. Und immerhin 700 Arbeitsplätze hier in St. Gallen haben wir so können aufrechterhalten. Und jetzt überlegen sich die anderen Banken auch ein bisschen, so ein Konzept durchzusetzen, oder? Aber es ist natürlich schon so, etwa gibt es Entscheidungen, die schnell gefällt werden müssen. Wir haben immer, sind wie so ein einfaches Prinzip. Entweder brauchst du Zeit, viel Zeit, um vorher die Leute zu überzeugen und ins Boot zu nehmen und dann entscheiden. Oder du musst schnell entscheiden, aber du musst genauso viel Zeit aufwenden, um den Entscheid nachher zu verankern in der Gruppe. Und das haben wir jetzt im Fall Notenstein müssen machen.
Und da hat es aber schon den einen oder anderen Genossenschaftler, der gesagt hat, wir sind von der Tradition her doch quasi eben die Bauernbank und die Volksbank. Und jetzt sind wir plötzlich die da die privaten Gelder, die eine Privatbank übernimmt. Da hat es schon ein bisschen Widerspruch gegeben, oder?
Ja, aber hoffentlich auch, oder? Wenn unsere Organisation nicht mehr kontrovers diskutieren würde, dann wären wir eben nicht mehr genossenschaftlich organisiert, oder? Und darum finde ich das die Stärke von einer Raiffeisen. Da wird noch diskutiert. Da kann nicht einfach einem stillen Kämmerli sagen, so ist es, um einen alle applaudieren, sondern da wird nachher intensiv
diskutiert. Also gut, es wird einfach im stillen Kämmerli entschieden und nachher kommt immerhin der Chef diskutieren aber, und zu erklären.
Klar, aber es sind Ausnahmefälle. In der Regel gehen wir, und ich sage immer, wenn wir da Land auf, Land ab, die Diskussionen geführt haben mit unseren Raiffeisenbanken, die eine selbstständige Meinung haben, die uns das sagen, dann können wir davon ausgehen, wenn am Schluss 80% sagen, mal, in die Richtung sollten wir gehen, dass das auch Sinn macht, oder? Und darum glaube ich, wenn man heute viel von Risikomanagement und so weiter redet, von Risiken und so weiter, sind wir nie so exponiert, weil viel mehr Leute mitreden, ob denn das wirklich auch richtig ist. Das braucht ein bisschen mehr Zeit. Ist aber in dem Geschäft, wo wir tätig sind, auch durchaus möglich.
Gut, jetzt haben wir einen schönen Werbespot gehört für die Raiffeisenbank. Nein, das ist auch okay. Also, Sie machen das auch gut, also finde ich. Nein, aber jetzt haben Sie gesagt, haben wir Stichwort Risiken gehört und Regulierung. Und jetzt wollen wir die letzten paar Minuten schon noch über das reden, wo eigentlich wie ein rosa Elefant im Raum ist, wenn der drittwichtigste Banker von der Schweiz ins Radio kommt. Seit einer Woche alle Zeitungen voll, der Steuerdeal mit den USA, Medien sind voll und natürlich Politiker, Politikerinnen aufgescheucht. Jetzt will ich aber zuerst das Wort Susanne Boos geben. Wie ist das für Sie als einer Linke ein bisschen Schadenfreude?
Dass die Wegelin, wie soll ich jetzt das sagen, ohne dass es
ohne dass es Lampen gibt.
Ich meine, wir wissen alle, welche Predigten da aus dem Haus Wegelin man zu hören bekommen hat. Und dann hat man sich ja dann wahnsinnig gewundert, wie die selber drin gelaufen sind. Also das ist ja dann schon äußerst absurd gewesen. Aber Schadenfreude ist ja irgendwie mehr Verwunderung eigentlich, wie man nach all diesen Geschichten, die im 08. Jahr dann letztlich aufgebrochen sind, auf das Mal merkt, ja, das sind die gleichen Fehler weiter und weiter und weiter gemacht worden. Und darum bin ich dann amigs so ein bisschen zurückgehalten. Wenn man jetzt so tut, wie wenn alles gut wäre, und dann kommt auf einmal wieder so ein Vertrag, wo man müsste quasi unter Verschluss, also unter Ausschluss von der Öffentlichkeit absegnen, was ja nicht möglich ist. Wie soll man etwas zustimmen? Also ich rede jetzt von dieser ganzen Geschichte, die jetzt da laufen im Bundeshaus. Und dann denke ich, was ist da alles noch in der Pipeline und hinten drauf versteckt?
Aber eben nicht Schadenfreude, das ist auch kein vornehmes Gefühl, aber irgendwann einmal durch eine gewisse Genugtuung, dass das, was die Linken 1984 in einer Volksabstimmung gewählt haben, ja. Bankeninitiative, ja. 27% ja. sind dafür gewesen. Und heute ist das Mainstream, wo dort eigentlich die Linken gewählt haben. Das, oder?
Ja, es hat einen Megatrend eingesetzt und der heisst eigentlich, dass du heute dort Steuern zahlst, wo du lebst und die Infrastruktur brauchst. Und du kannst, es wird nicht mehr zugelassen, dass du Gelder, die nicht versteuert sind, in andere Länder hinein transferieren können und die unter einem Art Geheimnis dann das schützen. Und das hat die Industrie, da haben die Banken auch noch Mühe mit dem Umsetzen von dieser Idee. Und darum finden die Diskussionen auch intensiv statt. Das ist wie ein Transformationsprozess, wo man jetzt drin ist. Mit den Amerikanern, wo natürlich noch der Sheriff sind auf dieser Welt, ist es noch ein bisschen härter jetzt geworden. Aber tendenziell läuft es natürlich jetzt schon in die Richtung, dass man die Sache bereinigt.
Sie sind ja auch einer von den Ersten aus der Bankenwelt vor einem Jahr, das Tabu gebrochen haben und gesagt haben, ja, wir brauchen den automatischen Informationsausgleich. Und bei gewissen hat man das Gefühl, die haben das immer noch nicht begriffen. Oder? Sie sagen, die Transformation, die ist unterwegs oder eigentlich in den Köpfen schon abgeschlossen. Wenn ich die Kakophonie von der letzten Woche mir angehört haben, von den Politikern, und zwar von allen Lagern, weil die Linken haben ja auch Interesse, dass die Kantonalbanken irgendwie gerettet werden und die sagen das und das, da, man ist doch irgendwie immer noch nicht weit und hat das Gefühl, die Schweiz ist immer noch, man kann es alleine machen.
Nein, ich glaube, wir sind mitten drin in dieser Diskussion. Auf einmal zeigt sich natürlich schon, dass höchst unterschiedliche Interessen sind. Auch Banken haben ja sehr verschiedene Banken und auch Politiker, jetzt auch möglicherweise mit der Kantonalbank, auf einmal unterschiedliche Interessen. Das ist jetzt einfach die Zeit, wo wir müssen jetzt ertragen, oder? Weil in die Richtung geht es schon ganz klar, dass jetzt, wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, unabhängig von dem Vertrag im Technischen zu reden mit den Amerikanern, wir würden Amerika bereinigen, wir könnten mit Europa bereinigen, dann hätten wir nachher ganz klar eine Zukunft, wo eben mir auch der Finanzplatz überhaupt nicht angewiesen ist auf unversteuertes Geld. Das ist in der Vergangenheit das Modell gewesen, das ist jetzt so gewesen, aber für die Zukunft brauchen wir das nicht mehr. Und darum glaube ich schon, das ist noch eine Frage von 2 Jahren vielleicht, bis wir in dieser neuen Welt drin sind. Der Finanzplatz ist dann auch gestärkt, die Banken sind auch gestärkt. Nur als Bank musst du ein gutes Geschäftsmodell haben.
Gut, und ein paar lupft es vielleicht in den nächsten 2 Jahren wegen dem. Mit dem müssen wir jetzt rechnen. Das ist der Preis für das, dass man doch ein relativ unmoralisches Modell hat.
Also lupfen oder nicht, am Schluss sind wir natürlich schon in einer sozialen Marktwirtschaft. Und wenn jemand falsche Strategien entwickelt hat, dann sollte man natürlich die Banken auch nicht retten, sondern die Banken sollten natürlich dem auch entsprechend müssen, aus diesen Fehlern lernen. Und in einer Marktwirtschaft ist das so, dass jemand halt auch eine verschwindet. Und das ist ja das, was in der Schweiz noch nicht gut ist, dass wir noch zu viele Banken immer retten müssen. Auch unsere Glaubwürdigkeit gegenüber dem ganzen KMU-Sektor, der nie gerettet wird, ist natürlich nicht aufrechtzuerhalten, wenn nicht die gleichen Spielregeln gelten für Banken wie für den KMU-Sektor.
Ich würde das Thema da gerne abschliessen, aber doch noch von diesen beiden Gästen, die ein bisschen etwas von dieser Sache verstehen, eine Prognose. Wie kommt es am Schluss raus? Tut das Parlament zustimmen dem Sondergesetz oder nicht? Pierin Vinzenz zuerst.
Ja, es sind jetzt im Moment Diskussionen, ob es das Parlament ist oder der Bundesrat. Ich würde davon ausgehen, wir werden eine Basis kriegen, wo Banken, die involviert sind, in die Thematik einzeln mit dem amerikanischen Staat können Lösungen suchen, eine Buß zahlen, Daten liefern und das Kapitel abschliessen. Weil dort bin ich auch der Meinung.
Ich habe gesagt, wir haben das Thema, wenn wir abschliessen, das Parlament sagt ja oder nein.
Ja, es ist im Moment noch.
Nein. Ja oder nein?
Ja, weil genau wie Sie und ich, wir wissen heute noch nicht alle Informationen, die bröckeln jetzt langsam, oder? Ich sage schlussendlich aufgrund des heutigen Stands,
genau.
Das Parlament sagt ja.
Herr Boss?
Ich hoffe, es sagt nein.
Gut, dann schliessen wir das hier ab. Wir haben da alle Leute zuhause, die zuhören, auch eine Meinung. Und wir sind schon langsam am Schluss von der Sendung. Wir haben es gehört, Sie haben heute Ihren 50. Geburtstag. Mhm. Und sind so angelegt, als hätten Sie noch etwas vor. Wie verbringt man den 50. Geburtstag?
Ja, ich wäre schon lange in den Bergen. Wenn ich jetzt noch nicht mit Ihnen dürfte diskutieren. Ich gehe heute noch in den Alpstein. Und wer nicht weiss, wer der Alpstein ist, hat vielleicht schon mal die Werbung von den Notenstein gesehen. Und da gibt es einen wunderschönen See, der vorkommt, den Fehlensee. Und an diesem Fehlensee werde ich jetzt heute Abend gehen und dort übernachten.
Genau, und sie hat also ein trägloses Liebli und schwere Bergschuhe an. Für die, die uns nicht sehen hier im Saal. Wandern, da nehmen Sie und haben Sie Zeit dafür. Ist ein Hobby von Ihnen?
Ja, mache ich wahnsinnig gerne draussen in den Bergen. Und die sind ja bei uns wirklich ab vor der Haustür.
Ja. Und der Pierre in Vinzenz, Sie haben gesagt, Sie gehen gerne aus, aber so für ein Hobby. Hat man da noch Zeit?
Ja, ja, auf alle Fälle. Ja, also das ist auch wichtig. Oder ich sage immer, die privaten Termine sind gerade so wichtig wie die geschäftlichen Termine. Oder? Sonst ist nicht gut. Und ich finde auch St. Gallen von dem her natürlich gerade super. Man hat die Möglichkeit, an den See zu kommen, man hat die Möglichkeit, an den Bergen zu gehen. Ich gehe jetzt aus aktuellem Anlass heute Nachmittag mit Freunden und mit der Familie ins Konzert da in der Arena
Tote
Hosen schauen.
Da tut sich also nochmal ein neues Spektrum auf. Ist das Ihre Musikgeschmack oder schon eher der von Familie, Kind?
Nein, da muss ich jetzt fairerweise sagen, es ist ein bisschen eine Idee, auch mal zu helfen, dass, wenn wir schon mal so etwas zu St. Gallen machen, dass wir das auch unterstützt, so ein Konzert. Ich selber muss fairerweise sagen, weiss nicht, wer die Toten Hosen sind.
Erklären Sie es ihm, Susan Bos.
Er wird es nicht hören.
Gut, also sollen wir es jetzt noch sagen, für die, die zuhören? Die meisten kennen es. Ja. Es ist eine deutsche Punkband aus Düsseldorf, die es seit Urzeiten gibt. Grosse Fußballfans. Okay. Dort könnten Sie sich finden mit Ihnen, mit den Toten Hosen.
Ja, 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 ich lasse mich da auch emotional rein. Das ist gar kein Problem. Die werden mir am Schluss schon gefallen.
Also, Sie gehen als Zeug an. Grundsätzlich so offen, auch mit dem Willen, das wird mir dann schon gefallen.
Ja, das ist eine Lebensphilosophie von mir, mich reinzulassen. Und erst, ich weiss vielfach, man könnte auch jetzt viele Kongresse nehmen oder Vorträge, man weiss ja immer erst am Schluss, ob es gut war oder nicht. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Lebensphilosophie. Offen sein, Sachen machen und nicht immer Angst haben, oh, das passt mir nicht oder das kann ich nicht. Das ist eigentlich nicht gut. Innen offen machen. Man erlebt es dann, ob es einem gefällt oder ob man es nicht kann. Oder? Und das finde ich ganz eine wichtige Lebensphilosophie.
Journalisten und Journalistinnen haben häufig den Ruf, die sagen doch voreingenommen. Und das würde ich jetzt mal sagen, das gilt für die Linken und für die Rechten. Wie haben Sie es da damit?
Wenn man voreingenommen ist, ist Journalismus nicht interessant. Also ich mache Journalismus, weil ich irgendetwas nicht verstand und ja dann die Chance habe, dem nachzugehen. Die wird zahlt dafür, von unseren Lesern und Leserinnen, dass ich das machen darf. Und es wäre einfach nur langweilig. Es gibt natürlich immer voreingenommene Journalisten und Journalistinnen. Das Interessante ist aber immer, dass wenn man sich irgendwo drin begibt, man immer merkt, es ist anders, als das man gemeint hat.
Bei aber vielen Themen. Ich finde es auch noch gut, wenn man, also voreingenommen ist ein Thema, aber dass man weiss, ein bisschen, da lese ich jetzt eher tendenziell.
Das ist nicht die, voreingenommen, das ist eine Haltung haben.
Das ist eine Haltung haben.
Und dann auch quasi. Gut.
Aber ich habe jetzt noch nicht verhindern, dass wir jetzt einfach, dass ihr immer so neutral an Themen herangehen, oder?
Nein,
ich wir haben schon eine Vorstellung, wie denn das Produkt
mit
am Schluss
ist. Mit meine ich eben, es gibt den berühmten Thesenjournalismus, ja. Oder? Wo man dann alles recherchiert und alles, was der These nicht entspricht, ja. Lässt man dann weg, ja. Und das ist ja letztlich uninteressant.
Aber eine Meinung soll man haben.
Die ja, unbedingt. Man hat ja sowieso eine Meinung. Und wenn man keine hat, hat man die von denen, transportiert man die von denen, die gemacht haben oder so. Also es ist naiv zu meinen, es gäbe einen objektiven Journalismus. Das gibt's nicht. Man muss reflektieren, wo man steht und warum. Und man muss die besseren Argumente haben, letztlich.
Und ja, und für mich als Leser ist es ja auch interessant, um nachvollziehen, wie argumentiert genau. Wird in einer Frage. Auch wenn ich schon weiss, wenn ich die Zeitung öffne, die wird in die Richtung argumentieren, die andere in die. Aber was sind die Argumente, dass man die
und Logiken, ja. Ja,
das finde ich noch hochspannend, oder? Und darum muss auch die Vielfalt von der Zeitungen unbedingt aufrechterhalten werden. Und eigentlich ist fast nichts Schlimmes, als wenn man immer nur ein Gedankengut liest, oder? Man sollte eben das andere Gedankengut auch mindestens mal gesehen haben, sagen wir mal mitgesehen haben, wenn man sich's nicht will verinnerlichen, oder?
Sind Sie einverstanden? Dann können wir das als Schlusswort stehen lassen.
Ja, stimmt.
Ja, wir müssen langsam. Ich habe jetzt gedacht, ich habe gehofft, Sie sagen ja. Ich muss es leider als Schlusswort stellen.
Ich muss immer sagen, ja, aber.
Pierin Vincent, Susanne Bos, ganz herzlichen Dank für den Besuch im Persönlich. Das war es. Ein Wort noch von mir. Das war mein letztes Persönlich, das heutige. Das ist natürlich auch ein bisschen speziell für mich. Und die Gelegenheit, mich von Ihnen hier im Saal und natürlich auch von allen, die die Heiz zugelassen haben, ab und zu verabschieden und vor allem zu bedanken für das Interesse und für die Aufmerksamkeit in den letzten 4 Jahren. Es war ein Privileg für mich, die Sendung zu machen. Und ich hoffe, Sie bleiben dir natürlich treu in Zukunft und gerne wieder bei einer anderen Gelegenheit. Herzlichen Dank für alles.
Das war die Sendung persönlich aus der Lokremise in St. Gallen. Die Gäste von Daniel Hitzig, ich klammere das letzte Mal, Susanne Bos, Redaktionsleiterin von der WOTZ und der Pierin Vinzenz, CEO von der Raiffeisen-Gruppe. Technik Roland Fatzer und Lucrezia Ehrensberger. Nächsten Sonntag kommt die Sendung persönlich aus der 10. Schür in Nunning im Kanton Solothurn und Gäste beim Christian Zeugin sind Pia Henke, sie ist Schauspielerin und Regisseurin, und der Leo Stäbler, der ist Metallarbeiter im Ruhestand und Lokalhistoriker. Wenn ihr die Sendung nachhören wollt, könnt ihr das im Internet machen unter srf1.ch oder aber ihr könnt die Sendung auch als CD bestellen, neu beim SRF-Shop. Die Adresse ist ganz einfach srfshop.ch oder unter folgender Telefonnummer, die ist 0848 822 922. 0848 822 922. 7 Minuten geht's noch und dann ist es 11.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.